Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Unterschiedlicher könnten sie nicht arbeiten, die beiden Regisseurinnen Susanne Kennedy und Florentina Holzinger. Beide zeigten heute Abend Neues und um die beiden Uraufführungen geht es in dieser Fazitausgabe. Er war einer der großen Dokumentarfilmer in Deutschland, Thomas Heise, ein Mann, der über 4 Jahrzehnte deutschen Alltag zeigte, so wie er ist. Jetzt ist er gestorben, im Gespräch sein Kameramann Peter Badl. Und dann schauen wir noch auf den Katholikentag. Dort wurde heute über das Thema Kolonialismus diskutiert, unter anderem mit der Kunsthistorikerin Benedikt Savoy auf dem Podium. Und damit herzlich willkommen zu Fazit. Florentina Holzinger ist momentan der Regie-Star an den deutschen Bühnen. Ihre Inszenierungen bringen Theater, Tanz und Performance zusammen. Sie strotzen vor selbstbewusster Weiblichkeit und Energie. Dabei ist sie dem schmutzigen Vulgären nicht abgeneigt und immer gibt es viel Nacktheit. Jetzt hat sie sich erstmals der Oper gewidmet. Paul Hindemiths Sancta Susanna. Uraufführung war heute Abend am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin. Das Ganze ist aber eine Koproduktion der Wiener Festwochen, der Staatsoper Stuttgart und der Berliner Volksbühne. Und für Fazit dabei war unser Kritiker Georg Kasch. Hallo nach Schwerin.
Hallo.
Die Holzinger-Stücke sind ja eher was für, ja, ich sag mal, Hartgesottene. Gab es von denen heute Abend in Schwerin ausreichend?
Unbedingt. In Schwerin landet diese Produktion zwar wie so ein UFO, aber die große mediale Berichterstattung im Vorfeld hat offenbar doch viele Schweriner neugierig gemacht. Und deshalb sind jetzt alle 4 Vorstellungen ausverkauft. Aber klar, auch Holzinger-Fans sind zahlreich angereist.
War ja auch ausverkauft, genau. Die folgenden Vorführungen sind das auch. In der New York Times ist zu lesen, Florentina Holzinger brings roller skating nuns to Opera House. Es wird also anscheinend auch Rollschuh gelaufen. Hindemith Sancta Susanna war damals ja ein Skandalstück zu Hindemiths Zeiten. Es geht um eine Nonne, die ihr Begehren entdeckt. Was macht denn Florentina Holzinger daraus?
Naja, Florentina Holzinger nimmt zuerst diese nur halbstündige Kurzoper und inszeniert sie relativ konzentriert und danach geht es erst so richtig los. Dann macht sie nämlich so eine Art feministische Umwandlung der katholischen Messe draus, so richtig von Kyrie bis zum Gloria einmal durch und nimmt aber dieses sehr männlich geprägte Religion und auch diese sehr männlich geprägte Narrativ, Erzählung in der Religion und wandelt sie so richtig um und sagt immer wieder, so kann es nicht bleiben, das ist hier alles wahnsinnig männlich und wir kommen jetzt hier mit unserem Außenseiter-Gruppe, mit unserem weiblichen Empowerment und wandeln das um in was Positives.
Das ist ein Abend, der sich musikalisch ja durchaus auch von den Klängen Hindemiths dann löst. Das klang zwischendurch dann ja auch mal so.
Jesus back, yeah, give me the track.
Ja, ist das musikalisch überzeugend, Georg Kasch?
Das ist unbedingt musikalisch überzeugend und das liegt unter anderem an Marit Strindlund, die musikalische Leitung innehat und die zum einen ganz wunderbar das Orchester führt, egal ob Hindemith, ob Bach oder Cole Porter, das klingt alles, hat alles einen ganz eigenen Klang und klingt wirklich hervorragend. Und zum anderen hält sie die Fäden zusammen zu allem, was sonst noch auf der Bühne an Musik passiert, eben diese Pop, diese Rap, diese Black-Metal-Elemente, die es eben auch alle gibt. Und ich würde sogar sagen, dass die musikalische Seite das ist, was diesen Abend zusammenhält, weil sonst hat er manchmal so Tendenzen, auch auseinanderzufallen.
Und jetzt haben Sie gesagt, halbe Stunde lang wurde Hindemith gespielt. Der ganze Abend hat ja viel, viel länger gedauert. Das heißt, das ist schon mehr ein Holzinger-Abend als ein Hindemith-Abend, eine Oper.
Unbedingt. Also der Hindemith ist wirklich so eine Art Absprungbrett, um dann wirklich diese Art Messe zu feiern, diese auch durchaus schwarze Messe, diese feministische Messe, in der es immer wieder darum geht, eben diese sehr männlich geprägte Religion zu verwandeln. Und das macht sie mit diesen von ihr extrem bekannten Bildern. Also es gibt eine Halfpipe, eben haben sie ja schon gesagt. Es gibt eine riesige Glocke, die runterkommt, und der Klöppel besteht aus einer Performerin. Oder es werden zwei Performerinnen an Haken im Rücken runtergelassen, und die donnern dann immer gegen so riesige Bleche. Und diese großen Bilder machen dann auch diesen Abend am Ende doch wieder zu einem richtig guten und vor allem ausdrucksstarken, bildgewaltigen Holzingerabend.
Das heißt, alles wie gewohnt, könnte man sagen. Gab es auch neue Stufen, oder sind es lediglich bei Holzinger dann auch in dieser Operninszenierung wieder einfach ja neue Bilder von Gewalt und auch Härte und Brutalität?
Naja, das Tolle ist, dass diese Bilder sich schon alle sehr genau auf die Bibel, auf die Liturgie und so weiter, auf alle möglichen, auf die Heiligen, auf die Märtyrer beziehen. Und dadurch bekommen sie diesmal schon nochmal eine ganz besondere Sinnhaftigkeit. Das ändert nichts daran, dass es immer wieder Momente gibt, wo die Leute, die PerformerInnen von sich berichten und wo der Abend dann wirklich doch ein bisschen lahm wird. Aber dann kommt die nächste Musiknummer, dann nimmt es wieder Schwung auf, Fahrt auf. Und am Ende muss man wirklich sagen, die letzten 30 Minuten sind dann doch sehr rauschhaft, sehr typisch Holzinger, sehr, sehr, sehr stark, sehr großartig.
Eine Nonne entdeckt sich und ihre Lust selbst. Wie geht das denn aus? Oder dürfen wir das nicht verraten?
Doch, das kann man schon verraten. Es endet so, dass die Leute alle aufstehen und mitsingen und in einem großen Choral einstimmen, einen optimistischen, einen positiven, der gar nicht so viel mit Religion zu tun hat, sondern don't dream it, be it singen, also träume nicht, sondern tu es einfach. Und diese positive Botschaft, die erfasst wirklich alle, und das ganze Haus steht, egal ob nun irgendwie ältere Herrschaften oder die jungen Leute, die aus Berlin und Hamburg angereist sind. Und es ist wirklich ein Gänsehautmoment.
Sie hören sich relativ begeistert an. War es so im Publikum auch zu verspüren? Ein weiteres Highlight und mit dem Namen Florentina Holzinger?
Ich würde sogar sagen, ich war ein Tickchen weniger begeistert, weil ich eben schon viel stärkere Abende von Florentina Holzinger erlebt habe, also Ophelia's Got Talent oder Tanz, und es eben hier gerade so in der Mitte doch einige Momente gibt, die so ein bisschen durchhängen. Aber das Publikum hat gestanden wie eine Eins, Standing Ovation, Jubel, die wollten die Künstlerin gar nicht mehr gehen lassen.
Unser Kritiker Georg Kasch über Sancta nach der Oper von Paul Hindemith, heute uraufgeführt in Schwerin. Die kommenden Vorstellungen dort sind, wie gesagt, ausverkauft. Und dann ist das neue Holzinger-Werk ab 10.06. in Wien zu sehen. Georg Kasch, vielen Dank.
Gerne.
Ich glaube an den Konflikt, sonst glaube ich an nichts. Der Satz stammt vom Regisseur Heiner Müller, aber Thomas Heise, der Dokumentarfilmer, der hat ihn wohl sehr oft zitiert. Um Konfliktäres, um Reibung, um Randständiges ging es in seinen Filmen, zuletzt preisgekrönt Heimat ist ein Raum aus Zeit, wo Thomas Heise sich der Geschichte seiner Familie widmete.
Rosi denkt, sie sei in Pankow und wäre entsetzt, würde sie die Gegend voller Deutschlandfähnchen sehen. Die Trinker, die billigen Lädchen mit irgendwas, meist in Flaschen. Ähnlich der Stadt hinterm Strom, ein Zwischenreich, in dem die Menschen immer durchsichtiger werden, bis sie eines Tages vergessen, verschwunden sind. Ich beobachte mich, wie ich ihre Wohnung auseinandernehme, wie aus Möbeln einem Lebensort Gerümpel wird.
Starke Worte und eine magische Stimme von Thomas Heise. 1955 in Ostberlin geboren, lernte er zunächst Drucker, studierte dann an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf, brach das Studium aber vorzeitig ab, um seine künstlerische Freiheit zu erhalten. Bekannt wurde er nach dem Mauerfall. 1992 drehte er Der Stau, jetzt geht's los, über rechtsradikale Jugendliche in Halle. Immer an seiner Seite Peter Badl, der Mann hinter der Kamera. Einer, zu dem Heise, wie er selbst sagte, eine Art familiäres, symbiotisches Verhältnis hatte. Vor der Sendung konnte ich mit ihm sprechen. Guten Abend, Herr Badl.
Guten Abend.
Sicher alles andere als leicht zu verkraften, dieser Tod von Thomas Heise. Umso mehr danke, dass Sie hier bei Fazit nochmal öffentlich an ihn erinnern, Herr Badl. Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis zu Thomas Heise beschreiben? Auch als symbiotisch?
Ja, in gewisser Weise schon, weil wir uns aus der Studienzeit kennen. Wenn ich jetzt etwa beschreibe, dann war es erstmal so, dass wir gegenseitig voller Spaß die Filme geguckt haben und daran also gegenseitige Gemeinsamkeiten entdeckt haben, dass wir an denselben Stellen gelacht haben, dass wir an denselben Stellen über Idiotie und Maßnahmen im Staat uns amüsiert haben. Und wir waren verschiedene Studienjahre. Thomas kommt aus der Gruppe von Helke Missewitz, Petra Schörtner und er. Und bei mir waren es Hans Windgen, die in der Gruppe drin waren. Und Maxim Dessau vor allen Dingen, mit denen ich auch später gearbeitet habe dann. Und die beiden Gruppen hatten viel miteinander zu tun und schauten sich gegenseitig jede Abnahme, die es damals noch in der Hochschule gab, an.
Und diese Symbiose, wenn man nochmal bei diesem Begriff bleibt, worin bestand die? Was konnte er, womit hat er sie bereichert, beschenkt und womit umgekehrt sie ihn?
Ist ja ein audiovisuelles Medium, wenn man von Film spricht. Und Thomas kam ursprünglich auf wunderbare Art und Weise vom Hörspiel, von der Originaltondokumentation, von Interviews, die er für Heiner Caro als Regieassistent für den Film Bis das der Tod erscheidet gemacht hat in der DEFA. Dann hat er jemanden gesucht, der die visuelle Seite dazu packt. Und da haben wir uns getroffen. Und dann haben wir zu zweit gearbeitet und das hat ziemlich gut funktioniert. Mhm.
Aber man braucht ja dann auch eine gemeinsame Sprache, auch wenn das eine Ton und das andere Bild, Bewegtbild ist.
Ja, das ist Berlin, ist der gemeinsame Nenner. Berlin ist ja kein Dialekt, sondern eine Geisteshaltung. Und das hat schon gut funktioniert.
Die Geisteshaltung Berlin.
Naja, ist ja kein Dialekt. Für mich ist das so was wie eine Weltanschauung eigentlich. Mhm. Berliner.
Können Sie das ein bisschen beschreiben?
Naja, Sie müssen sich eine graue Stadt vorstellen, an die wir von der Ostseite gesehen haben, bis zur Mauer. Und die andere Seite war weiter weg als der Mars. Man hat sie aber gesehen, weil in der Oderberger Straße stand ein Podest. Da konnten die anderen rüber gucken. Irgendwann flog ein Kanarienvogel weg. Dann rannten zwei Polizisten mit ihren Mützen und versuchten, einen Kanarienvogel an der Mauer einzufangen. Der Einzige, der hätte rüber können, ohne dass Schüsse fallen, aber die anderen ja nicht. Wenn man das immer so erlebt, dann erlebt man auch eine Abstrusität, die einen gleichzeitig bewusst macht, dass die Welt voller Konflikte, damals im Kalten Krieg, sozusagen auch voller scheinbarer Feindschaft ist.
Sie haben jetzt ja gerade schon erwähnt, dass Sie sich an der Hochschule kennengelernt haben, haben dann mindestens 40 Jahre lang zusammengearbeitet. Was waren das für Filme, die Sie gemacht haben?
Also für uns war selbstverständlich, dass man das zeigt, was andere nicht zeigen. So heute würde man sagen, ja, da ist so eine Widerständigkeit da so drin, ne? Aber damals hat man das einfach gemacht, um sich von anderen Filmen zu unterscheiden. Das war ja eben das Anregende, dass man versucht hat, soziale Dinge anders darzustellen.
Und wie würden Sie dieses anders beschreiben?
Ich würde schon denken, wahrhaftiger. Kino war für uns immer noch eine moralische Anstalt, in der es um Neues ging und um Vorschläge und um Wahrhaftigkeit.
Wie haben Sie sich den Stoffen denn genähert? Den Stoffen und man muss natürlich dann auch sagen, im Dokumentarfilm den Protagonisten, Menschen, die es gar nicht gewöhnt sind, dass man ihnen die Kamera auf sie richtet.
Wir haben uns Stoffen genähert, indem wir zum Beispiel in das Haus gegangen sind, das Berliner Haus am Alexanderplatz, und wussten, da sind Ämter drin. Und dann haben wir mitgemacht, Behördendienstag, Hochzeitssamstag, da haben wir gedreht. Für die staatliche Filmdokumentation, da sind wir hingekommen, weil wir in den offiziellen DEFA-Gremium damals keine Chance hatten, Filme zu machen. Und dann waren wir in einer Institution, die sollte für die Zukunft Konflikte aufbewahren, die es in der damaligen DDR als Alltäglichkeit gab. Und da haben wir zum Beispiel das Berliner Haus gedreht. Und die Leute, die mit einem Anliegen in ein Amt gehen, die interessieren sich nicht so viel dafür, ob da jemand vom Film dabei ist. Falls es doch jemand gestört hätte, stand an jeder Tür draußen dran. Also wir drehen hier heute. Wenn sie nicht gedreht werden sollen, sagen Sie bitte Bescheid oder benutzen Sie ein anderes Büro.
Wir haben ja eben diesen Ausschnitt gehört und auch nochmal diese Stimme von Thomas Heise. Auch diese Texte, mit denen er die Filme unterlegt hat, das ist ja schon literarisch, oder?
Und philosophisch, ja. Und ganz großartig. Also in einem anderen Filmmaterial, da gibt es den Text, man stellt sich die Geschichte länglich vor, sie ist aber ein Haufen. Und dann habe ich mal zu Thomas gesagt, ja Thomas, das klingt ganz toll. Und da unterbrach er mich sofort und sagte, ja, ich weiß natürlich, dass die sowohl länglich wie ein Haufen ist und eigentlich wie eine Wollwurfskugel in alle Seiten. Da hat er mir sozusagen den universell theoretischen Grund dafür geliefert, wie er auf eine so polemische Verkürzung kommt. Und vorlesen kann er wie kein anderer.
Wie würden Sie denn Ihre gemeinsame Arbeitsweise beschreiben? So in diesen 40 Jahren, was würden Sie sagen, wie sind Sie als eingespieltes Team vorgegangen?
Nein, wir haben irgendwann gewusst, was den anderen ärgert und was ihn nicht sozusagen anregt, sondern bremst. Ne? Das haben wir herausbekommen. Zum Beispiel gibt es viele Regisseure, die immer drängeln und sagen, wann ist denn die Kamera endlich so weit? Wann ist denn die Kamera endlich so weit? Könnt ihr nicht jetzt, also wir wollen drehen. Bei Thomas ist das Gegenteil der Fall. Wenn die Kamera dasteht und sagt, wir können, Dann sagt er, ja, ihr könnt, aber ihr wisst ja gar nicht, was ihr dreht. Ich sehe ja, ihr steht da, ja, ist schon klar. Aber gebt mir doch mal bitte einen Moment, bis etwas entsteht, was drehenswert ist.
Das heißt, die Kamera wurde dann tatsächlich erst später angeschaltet, ja? In dem Moment, wo entschieden wurde, das ist jetzt der richtige Moment.
Na, hinstellen tut man, also als erstes stellt man die Kamera irgendwo auf und dann haben wir immer geguckt, ob die Kamera eine Wirkung erzielt. Und dann wartet man ab, wie die Leute darauf reagieren, bevor man einschaltet. Man geht nicht rein und stellt die Kamera hin und dreht sofort, sondern man lässt es erstmal wirken.
Das heißt, haben Sie gewartet, bis die Leute sich gewöhnt haben und quasi dann wieder natürlich agiert haben? Oder haben Sie gewartet, bis die Kamera tatsächlich das Agieren der Leute beeinflusst, was ja ein ganz anderer Prozess ist?
Ja, das ist sowohl als auch. Also eine Gedankenübertragung gibt es durchaus, und zwar an Konzentration. Also das ist ja das Verrückteste, dass Sie, wenn Sie jemanden drehen und derjenige die Aufmerksamkeit beantwortet, dann ist das ein Dialog, der zum Beispiel, Sie kennen ja oft Zwischenschnitte, jemand wird oben im Interview im Kopf aufgenommen und dann schwenkt die Kamera runter auf die Hände. Wie soll derjenige, der merkt, dass man die ganze Zeit sein Gesicht hatte, jetzt mit einmal die Hände das verstehen? Anders als Langeweile oder warum machen die das jetzt, ist doch eine wirklich totale Störung der Konzentration. Und wenn man das aber auf einer Ebene stehen lässt, geht es wunderbar.
Herr Badl, ich weiß nicht, was Ihre letzte Arbeit war mit Thomas Heise und ob die vollendet wurde. Wie geht es denn jetzt weiter? Legen Sie die Kamera zur Seite?
Sie haben ja einen Text vorgespielt, wo diese Verwandlung von Mobiliar in Gerümpel beschrieben wird. Ne? Mhm. Die letzte Zeit hat Thomas immer darüber gesprochen, dass man das Verschwinden vorbereiten muss. Und es war ja ein Stück davon in dem Text drin. Also zum Beispiel hat kaum jemand seinen Tod so angenommen wie Thomas, weil er dieses Verschwinden, nachdem er den vierstündigen Film gemacht hat, Heimat ist ein Raum aus Zeit, war ihm klar, dass man ein solches Ding nicht wiederholen kann. Und dann hat er gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und dann sagen wir, jetzt mischen wir den Heimatfilm mit dem Persönlichen und mit der Tatsache, dass man das Verschwinden vorbereiten muss. Niemals hätte ich gedacht, wie prophetisch diese Aussage war.
Peter Badl, herzlichen Dank. Am Samstag um 18.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur hören Sie ein Feature von Thomas Heise aus dem Jahr 1989. Vorname Jonas zu finden unter vielen anderen Schätzen, auch auf unserer Radio-Feature-Seite wirklichkeitimradio.de. An der Berliner Volksbühne, also dort, wo Florentina Holzinger, über die wir ja auch eben schon gesprochen haben, regelmäßig inszeniert, gab es heute Abend auch eine Premiere. Aber das, was die Regisseurin Susanne Kennedy macht, das ist ganz, ganz anders. Das Artifizielle, das Konzeptuelle wird da bewusst sichtbar gemacht. Das sind abstrakte, ja so performative Abende, bei denen die Stimmen, die wir hören, häufig gar nicht live gesprochen werden, sondern vom Band kommen. Das neue Stück, das Susanne Kennedy mit Markus Selk entwickelt hat, beschäftigt sich mit dem Leben und Sterben einer Künstlerin und gerade bei solch existenziellen Themen, da fragt man sich natürlich, was da oder ob da emotional überhaupt etwas rüberkommen, transportiert werden kann in so einer künstlichen Umsetzung. André Mumot war für uns bei The Work, so heißt das Stück, kommt direkt aus der Uraufführung in der Volksbühne und ist jetzt im Studio. Hallo.
Hallo.
Vielleicht zunächst mal zur Story, diese fiktive Künstlerin, um die es geht. Sie heißt Xenia. Was ist mit der los?
Das ist eine sehr gute Frage und die ist auch nicht so leicht zu beantworten. Wie immer bei Susanne Kennedy bleibt das alles ein bisschen nebulös, aber ich versuche es trotzdem mal. Ich würde sagen, vom Sterbebett aus beschließt diese Künstlerin Xenia noch einmal, einen großen Theaterabend über sich und ihr Leben zu inszenieren. Und wir erleben sie am Anfang in einer Art Talkshow-Situation mit einem Talkshow-Host, dem sie das erklärt und dann beginnt sie auf der Bühne mit dem Casting. Aus dem Publikum kommen dann Schauspielerinnen und Schauspieler, denen sie ihre jeweiligen Rollen so zuschreibt, ihre Psychotherapeutin, ihr Vater und natürlich vor allen Dingen sie selbst. Dazu muss man aber sagen, es ist eben eine Selbstreflexion auch der Künstlerin Susanne Kennedy und ihrer stilistischen Mittel. Sie haben es eben ja auch schon angedeutet, das ist sehr, sehr, sehr künstlich. Alles ist vorher aufgezeichnet, was wir hören, nichts wird live gesprochen und wie das vor allen Dingen früher in ihren Inszenierungen war, an diesem Abend tragen auch alle Darstellerinnen und Darsteller wieder so Gummimasken, sind also erstmal gar nicht wirklich zu erkennen. Und insofern ist das eine sehr künstliche Auseinandersetzung erstmal mit dieser Position der Theaterschaffenden, die sich da mit ihrem Werk The Work, so heißt diese Arbeit, auch auf der Bühne auseinandersetzt.
Also was ich verstehe, ist, dass es anscheinend mehrere Susanne Kennedys beziehungsweise mehrere Xenias gibt. Mehrere Xenias, die aber alle sozusagen nicht menschlichen Antlitzes so direkt sind, sondern mit diesen Masken. Und dass es vielleicht ja dann auch um so eine Frage geht, wie, was bleibt eigentlich von mir, wenn ich sterbe, von mir als Künstlerin?
Ja, darum geht es sicherlich auch. Es geht angeblich, das habe ich den Texten, die in dem übrigens sehr guten Programmheft zu finden sind, entnommen, auch was so in dem Moment des Sterbens eigentlich passiert, was da noch so für Reflexionen möglich sind. Das habe ich aber nicht so richtig gefunden. Letztendlich ist es so eine Art von komplett Dekonstruktion des autobiografischen Theaters, so würde ich es mal sagen. Mhm. Also man kann es gar nicht abstrakter und abgewandter von der Realität machen, aber es ist dann doch so, dass da die Darstellerin und Darsteller auch so traumatische Kindheitserlebnisse nachspielen müssen. Diese Xenia-Figur erklärt ihnen dann, wie sie weinen müssen über einen Vorfall mit der Mutter. Auch das alles vollkommen nebulös. Niemand weiß, worum es genau geht. Aber es wird alles so angedeutet, was man aber eben als den besonderen Clou der Inszenierung berichten kann und berichten muss, ist, dass sich irgendwann der Vorhang hebt und das Publikum wird auf die Bühne eingeladen. Und da finden sich dann ganz viele Versatzstücke der Bühnenbilder, der Abende, die Susanne Kennedy mit Markus Selk zusammen gemacht hat. Man wandelt also durch so klassische Susanne Kennedy-Bildwelten. Da gibt es ein Wohnzimmer, gibt es Mülltonnenlandschaften, so außerirdisch wirkende Artefakte, futuristische Ethnogebilde. Und es gibt so eine Sterberaumjurte, würde ich mal sagen. Darin sitzt eine alte Dame, die als Schicksalsgöttin an so einem roten Stück Stoff strickt. Und da liegt eben auch eine sterbende Xenia. Und daraus entwickelt sich dann auch im Laufe dieses assoziativen Abends auch eine Auseinandersetzung mit dem Tod.
An dieser Regisseurin scheiden sich ja doch auch häufig die Geister, sehr starke, eigenwillige Ästhetik. Manches lässt einen aber manchmal ja auch ratlos zurück. Und so scheint es bei Ihnen heute Abend auch gewesen zu sein. War das eher ein intellektuelles Experiment mit der Beschäftigung Künstlerexistenz oder rührt es auch dann doch irgendwie an?
Es ist eben sehr steril und vielleicht können wir noch mal kurz reinhören, wie sich das anhört, wenn die so ihren Probenprozess starten. Das klingt dann so.
When you rehearse, it doesn't matter where you start.
Aha.
You get your actors together and you just pick a scene that defines the characters in your mind. Are you ready?
I'm dying. I feel there is so much I have not said. I feel intense regret for what I did. So much lost time.
Also da werden die ganz großen Themen angesprochen in dieser Probe auf der Bühne, wo wir dann als Publikum mittendrin sind. Aber es berührt natürlich nicht wirklich. Es bleibt so eine Kopfgeburt. Es bleibt etwas, was auch sehr von uns weggeschoben wird. Dadurch, dass es auch immer Brüche und noch mehr Brüche, das Ganze ist so in so einer ironischen Schlaufe eigentlich angesiedelt. Es wird immer wieder gesagt, warum sollen wir uns das eigentlich anhören? Warum sind wir im Kopf von Xenia? Was interessiert uns das eigentlich? Also es wird immer wieder auch darüber reflektiert, dass diese Selbstbeschäftigung der Künstlerin mit sich selbst eigentlich vielleicht uns zu gar keinen Erkenntnissen bringt. Darauf läuft es allerdings dann leider auch hinaus. Es gibt eigentlich keine Erkenntnisse, nur ein großes Puzzlespiel aus Versatzstücken, die zum Teil ganz beeindruckend anzusehen sind, weil auch diese Ästhetik der Markus Selk-Bauten da auf der Bühne beeindruckend ist. Aber dieses Auseinandersetzen mit dem Sterben oder das, was das mit uns macht oder die Gedanken, die das bei uns auslösen könnte, das hat zumindest bei mir nicht wirklich funktioniert. Das ist doch eine sehr sterile Arbeit mal wieder bei Susanne Kennedy.
André Mumot über The Work an der Volksbühne, das neue Stück von Susanne Kennedy und Markus Selk. Nächste Vorstellung, die ist am Samstag.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Thomas Jedicke.
Nach dem Skandal um die Vergabekriterien des Internationalen Literaturpreises hat das Haus der Kulturen der Welt die diesjährige Shortlist veröffentlicht. Unter den Kandidaten sind der US-Amerikaner Percival Everett mit seinem Roman James über den Sklaven Jim aus dem Klassiker Huckleberry Finn, die ruandische Autorin Scholastique Mukasonga mit Kibogos Himmelfahrt und mit Adele Rosenfeld und Quallen haben keine Ohren, auch eine weiße Französin. Dass eine weiße Französin für die Jury von 2023 nicht preiswürdig gewesen sei, war einer der Vorwürfe, die zwei ehemalige Jurorinnen publik gemacht hatten. Der Preis sei nicht nach literarischen Kriterien vergeben worden, sondern nach Ethnie, Nationalität, Geschlecht und Hautfarbe. Das Haus der Kulturen der Welt bestreitet die Vorwürfe. Mit der diesjährigen Auswahl ist die Literaturredakteurin von Deutschlandfunk Kultur, Stefanie von Oppen, jedenfalls zufrieden. Sie findet die Liste
thematisch sehr abwechslungsreich, auch von den Autoren und Autorinnen und Übersetzern und Übersetzerinnen. Und irgendwie ist eben genau diese Shortlist nochmal ein Beweis, wie wichtig dieser Preis eben als Fenster zur Welt ist. Und das lässt mich wirklich erstmal die Debatten der letzten Wochen so ein bisschen vergessen. Und ich finde wirklich, es ist eine gute Mischung von den Themen. Ich habe totale Lust auf die Bücher, die ich noch nicht kenne, die jetzt zu lesen.
Der Internationale Literaturpreis ist mit 35.000 Euro für Autor und Übersetzerin dotiert. Wer das sein wird, wird am 5. Juli bekannt gegeben. In London beginnt das erste Muslim International Film Festival. Bis zum 2. Juni werden Filme aus der muslimischen Welt gezeigt, unter anderem aus Großbritannien, Iran, Jordanien und dem Sudan. Direktor Sajid Varda sagte der BBC, Muslime würden in den Medien häufig stereotyp dargestellt. Das Festival wolle die vielfältigen Stimmen würdigen und Talente fördern. Zur Eröffnung des Muslim International Film Festivals feiert Hounds seine London-Premiere. Der Krimi aus Casablanca von Kamal Lazrak wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem in Cannes. Der Kulturpass kommt nach Ansicht von Kulturstaatsministerin Claudia Roth so gut an, dass sie ihn gerne auf ganz Europa ausweiten würde. Das erklärte sie in Leipzig. Ihre europäischen Kolleginnen und Kollegen seien sehr interessiert an einer Art Interrail-Ticket der Kultur. In Deutschland hat Roth nach einem Jahr mit dem Pass 330.000 junge Menschen in Kinos, Theater und Buchhandlungen gelockt. Mit 18 Jahren können sie sich die Kulturpass-App mit einem Guthaben von jeweils 100 Euro für kulturelle Aktivitäten herunterladen. Davon haben die jungen Erwachsenen 850.000 Bücher gekauft, waren fast 480.000 Mal im Kino und haben 160.000 Mal Theater oder Konzerte besucht. Der Kulturpass wirke, sagte Claudia Roth.
Die Kulturnachrichten waren das mit Thomas Jedicke. Zukunft hat der Mensch des Friedens. Unter diesem Motto steht der Katholikentag in Erfurt und unter den rund 500 Veranstaltungen dort sind auch sehr politische und gesellschaftlich relevante. Sei es, wenn es um die Haltung zur AfD geht, den Umgang mit Antisemitismus oder, wie heute, Kirche und Dekolonisierung. Meine Kollegin Anne-Françoise Weber war für Fazit bei einer Podiumsdiskussion dabei, bei der über die Missionsgeschichte und koloniale Verflechtungen diskutiert wurde, und zwar von unter anderem der Kunsthistorikerin Benedikt Savoy und dem Historiker Jürgen Zimmerer. Die beiden sind ja bekannt für ihre Expertise im Bereich Kolonialismus, aber die kirchlichen Verwicklungen, die standen bislang noch nicht so häufig im Mittelpunkt. Anne-Françoise Weber, welche Verflechtungen wurden denn da angesprochen?
Ja, also einerseits erstmal diese ideelle Verflechtung, das hat Marianne Pötter-Janssen herausgearbeitet, die arbeitet beim katholischen Hilfswerk Miserio, und die hat klargemacht, dass sowohl Kolonialherrschaft als auch Mission eben von Rassismus getragen sind, weil dahinter dieser Glaube steht, dass es minderwertige Menschen gibt, die man anders behandeln kann. Und das erklärt dann eben auch, wie die Kirchen, die ja eigentlich von dem Gebot der Nächstenliebe ausgehen sollten und vielleicht auch von einer Gleichheit aller Menschen, eben doch fähig waren, da Dinge zu tun, die all dem entgegenstanden. Benedikt Savoy hat dann auf so einer ganz praktischen Ebene erklärt, was die Missionare eigentlich gemacht haben. Die Missionare, die schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts vor Ort waren, also vor der Afrika-Konferenz, also vor der Verteilung der Kolonialgebiete, die haben sozusagen eine Art Kontaktstelle für die dann ankommenden Kolonisatoren gemacht.
Ein Grund ist, dass Missionare und Frauen auch das Ziel haben, nicht nur militärisch zu erobern, sondern sie wollen die Herzen und die Gehirne erobern. Sie wollen die Persönlichkeiten, die Glaubensrichtungen verändern und haben dadurch grundsätzlich strukturell eine ganz enge Nähe zu den Personen, die sie bekehren wollen. Und ihre Arbeit besteht darin, eben die alten Glaubensökologien könnte man sagen, die unterschiedlichen Konstellationen an Glauben, die sie vorfinden, ja, zu zerstören, auszulöschen und zu ersetzen.
Und dieses Auslöschen der vorhandenen Glaubensrichtung, das hat eben auch darüber funktioniert, das hat Savoy erklärt, dass man den Leuten auch ganz haptisch sozusagen die Träger dieses Glaubens weggenommen hat, nämlich das, was wir heute als Objekte in den Museen haben. Aber sie sagt eben, das sind ja keine passiven Objekte, sondern das war für die Leute damals Erinnerung an ihre Ahnen zum Beispiel. Das waren ganz wichtige, ja, mehr als Gegenstände. Und ja, das haben eben die Missionare gesammelt und diese Sammlungen sind zum Teil heute in staatlichen Museen in Deutschland, aber auch in der Schweiz zum Beispiel zu sehen.
Ja, die staatlichen Museen sind ja nun endlich dabei, Provenienzforschung zu betreiben, zum Teil auch Objekte zurückzugeben, wird ja seit Jahren heftigst darüber diskutiert. Haben die Missionsgesellschaften damit jetzt überhaupt noch etwas zu tun? Also wenn Sie sagen, die Objekte, die Sie entzogen haben, wanderten in Museen, dann ist das ja vielleicht auch gar nicht mehr die Verantwortung der Missionsgesellschaften, sich um die Rückgabe zu kümmern, oder doch?
Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall die Geschichte aufzuarbeiten und vermutlich auch Dokumente zur Verfügung zu stellen, die eine Rückgabe auch möglich machen. Das ist das eine. Und das andere ist ja auch diese Frage, wie läuft heute die Arbeit? Also was wird weitergetragen an diesen kolonialen Kontinuitäten? Und das hat wieder Marianne Pötter-Janssen von Misero ziemlich deutlich gesagt, dass das eben immer noch die kirchliche Arbeit heute prägt. Und dass eben immer noch weiter dieses Bild des weißen Retters und Helfers transportiert wird. Und die Menschen in Afrika vor allem dann als Hilfeempfänger oder Empfängerinnen dargestellt werden und zum Beispiel in Texten über die Arbeit dieser Werke noch nicht mal einen Nachnamen bekommen. Darin hat sie dann gleich sehr klare Unterstützung von Jürgen Zimmerer bekommen.
Ich bin ja kein Funktionär in der katholischen Kirche, sondern also kirchensteuerzahlender Bürger sozusagen. Und als solcher fände ich so ein dreitägiges Antirassismus-Training für die katholische Bischofskonferenz schon mal einen Anfang. Und die Leute, die diese Plakate für Miseriabrot für die Welt und so entwerfen, die müssen am 5 Tage machen, weil das ist wirklich, das wirft die Aufarbeitung sowohl gegen Rassismus als auch koloniale Aufarbeitung jedes Jahr an Weihnachten oder wie auch immer, immer wieder zurück. Es ist schrecklich.
Decolonized Church war der Titel der Veranstaltung. So eine Dekolonialisierung muss aber doch auch, ja, vielleicht dann dort vor Ort in den einzelnen Gemeinden stattfinden, ganz praktisch.
Ja, das war auch ein Thema. Und zwar gab es dazu eine Teilnehmerin auf dem Podium, Judith Alema, die ist in der eritreisch-katholischen Gemeinde in Frankfurt aktiv. Das wird dann als muttersprachliche Gemeinde bezeichnet. Schon dieses Wort ist ein bisschen komisch. Und diese Gemeinden sind dann zu Gast bei katholischen Gemeinden, katholischen deutschen Gemeinden vor Ort. Und sie hat eben gesagt, dass das oft ganz schwierige Erfahrungen sind, die sie da haben.
Also Diversität nach außen wird ausgestrahlt, aber in der Kommunikation miteinander ist es eher, ja, nicht auf Augenhöhe.
Dialog auf Augenhöhe, das hat übrigens Benedikt Savoy gesagt, ist ein Wort, was sie, oder ein Ausdruck, den sie überhaupt nicht mehr hören will.
Ja, das klingt nach einem sehr, sehr weiten Feld, was da in wahrscheinlich 1 bis 2 Stunden diskutiert wurde auf dem Podium beim Katholikentag. Haben die sich an den roten Faden gehalten oder hat man gespürt, dass hier noch eine Menge weiterer Diskussionen folgen müssen?
Also das hat man auf jeden Fall gespürt und roter Faden ist vielleicht auch übertrieben, aber ich fand es doch erstaunlich, dass das funktioniert hat. Und zwar auch deswegen, weil eben Savoy und Zimmerer auch praktische Arbeit machen und eben auch erzählen können von Rassismuserfahrungen ihrer KollegInnen, von Schwierigkeiten mit Visumsbeschaffung und so weiter. Also die sind nicht nur in den geschichtlichen Tiefen da eingestiegen, sondern hatten eben auch ganz praktische Tipps, denn das war dann auch wieder deutlich, aus dem Publikum kamen am Schluss Fragen, die waren sehr auf die praktische Gemeinderealität bezogen. Zum Beispiel, was man tun soll, wenn jemand einer Person of Color den Friedensgruß nicht machen will, also die Hand nicht reichen will. Und da konnten die beiden eben dann doch auch so ein bisschen anknüpfen und auch nochmal darauf hinweisen, wie eben die Strukturen, wie schwierig das ist und wie wenig gleichberechtigt eben Forschung dann immer noch funktioniert, wenn die Leute erstmal um ein Visum betteln müssen und man da erstmal noch intervenieren muss, damit die überhaupt nach Deutschland kommen können. Also das hat besser funktioniert, als ich am Anfang dachte, aber klar, das wurde jetzt, glaube ich, auch in unserem Gespräch deutlich, also von der Kolonialzeit bis zum heutigen Rassismus ist es ein riesiger Bogen, aber es ist eben ein Bogen. Es gibt eine Kontinuität und ist es, glaube ich, auch total wichtig, darauf zu gucken. Und deswegen war diese Veranstaltung wirklich interessant und das hat man auch dem Publikum angemerkt. Es gab einen wahnsinnig langen Applaus am Schluss, zum Teil Standing Ovations. Also ich glaube, das war schon wichtig, das so zu machen hier.
Anne-Françoise Weber über ein Podium beim Deutschen Katholikentag, auf dem Kirche und Dekolonisierung diskutiert wurden. Besten Dank nach Erfurt.
Gerne, danke.
Passend zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes, passend aber auch zu Strömungen in unserer Gesellschaft, die die Demokratie vor neue Herausforderungen stellen, hat die Bundeskunsthalle in Bonn heute eine Ausstellung zum Thema Demokratie eröffnet. Ein Ritt durch die Geschichte, durch Kunst und Protestkultur. In der Vorbereitung wurde aber auch ein Bürgerrat zusammengelost, der sich über die Frage austauschte, wie Museen demokratischer werden könnten. Sabine Oelze hat sich für Fazit diese Ausstellung angeschaut.
Was haben verstaubte Stühle mit Demokratie zu tun? Im Eingangsbereich der Ausstellung Für alle Demokratie gestalten stapelt sich gewissermaßen der Sperrmüll der Geschichte. Bei dem in die Jahre gekommenen Mobiliar handelt es sich auf den zweiten Blick aber um Zeitzeugnisse. Auf ihnen haben Bürgerrechtsinitiativen getagt. Gemeinsam mit Vertretern der damaligen DDR-Parteien berieten sie Anfang der 1990er Jahre über die Abschaffung der Stasi. Auch erarbeiteten sie einen Entwurf für eine neue demokratische DDR. Aus der wurde bekanntlich nichts. Johanna Adam, Kuratorin der Ausstellung.
Diese Stühle hat gefunden eine Denkmalpflegerin, Gabriele Dolf-Bohnekemper, die hat sich 2018 gezielt auf die Suche begeben nach diesen Stühlen, weil sie eben gesagt hat, was ist denn eigentlich mit dem Mobiliar, auf dem man da gesessen hat? Das kommt auch nirgendwo vor, diese Geschichte so richtig. Also zumindest nicht an den Orten, wo unsere deutsche Geschichte erzählt wird.
Die Ausstellung spannt den Bogen von der Politik über die Kunst bis hin zur Alltagskultur. Die Rekonstruktion eines Kleroterions etwa, einer steinernen Losmaschine, führt zurück ins antike Griechenland, wo Politiker nicht gewählt, sondern ausgelost wurden. Die Plakatserie von Wolfgang Tillmanns zeigt, wie der in London und Berlin lebende Künstler gegen den Brexit gearbeitet hat. Fotografien erzählen vom Kampf um Demokratie in Bangkok oder China. So viele Themen auf einmal, da rauscht einiges einfach vorbei. Interaktiv wird es im sogenannten Fitnessstudio, wo sich die demokratischen Muskeln trainieren lassen. So nennt es jedenfalls die Bundeskunsthalle, wenn sich die BesucherInnen aktiv betätigen können. Zum Beispiel mit einer Luftpumpe. Noch einmal Johanna Adam.
Einerseits kann man dort an die Pumpstation gehen und gleichzeitig die Armmuskulatur trainieren und die Ausdauer. Wenn man pumpt, richtet sich die Göttin der Demokratie auf. Die Skulptur ist nachempfunden der Göttin der Demokratie, die von chinesischen Studierenden auf dem Tiananmenplatz 1989 errichtet wurde. Bei den friedlichen Protesten, die dann gewaltsam niedergeschlagen wurden.
Demokratie erfordert Kraft und Ausdauer. Sonst sackt die Plastikgöttin wieder in sich zusammen, so die Botschaft. Die Ausstellung reißt viele Themen an, kratzt aber streckenweise nur an der Oberfläche. Zu sehen sind neben Werken von rund 60 Künstlerinnen und Künstlern wie Josef Beuys oder Jenny Holzer auch Zeitzeugnisse wie historische Wahlplakate von den Anfängen der Demokratie bis heute. Sie zeigen, dass linke wie rechte Parteien Demokratie auf ihre Weise interpretieren.
Die NPD hat damals mit einem Demokratiebegriff geworben. Nicht nur die Demokratie ist unter Beschuss, auch der Begriff ist im Begriff sozusagen gestohlen und gekidnappt zu werden. Die Demokratie hat Feinde und deswegen sprechen wir auch im Moment so intensiv darüber. Denn das haben wir tatsächlich ja 1933 schon einmal erlebt, dass mit demokratischen Mitteln die Demokratie abgeschafft wurde und danach ging es sehr schnell.
Um demokratische Teilhabe im Selbstversuch zu testen, hat die Bundeskunsthalle im Winter 2023 erstmals zu einem Bürgerrat eingeladen. In Bonn heißt er Gesellschaftsforum. 35 Bonnerinnen und Bonner durften Empfehlungen erarbeiten, wie sie sich ihr ideales Museum wünschen. Mit dabei war auch Matthew Reitzle.
Der Einladungsprozess verlief so, dass man zuerst angeschrieben wurde, ob man generell Interesse an der Teilnahme hätte. Und wenn man das bejaht hat, bekam man einen Link, wo man ein paar Fragen zur Person, zum Bildungsweg beantwortet hat. Und danach hat man dann eine feste Zusage bekommen.
Die Workshops und die 26 Empfehlungen sind in der Ausstellung dokumentiert. Sie reichen vom Wunsch nach mehr Interaktion über Audioguides mit mehr Sprachauswahl bis hin zu Schulungen für Museumsmitarbeiter zum Thema Inklusion. Das Museum soll einladender, weniger elitär sein. Auf Rat des Gesellschaftsforums gibt es erstmals auch einen Selfie-Spot. Als Kulisse dienen Do-it-yourself-Agitprop-Plakate, wie man sie von Demonstrationen kennt.
Mit diesen Schildern, zum Beispiel das Einhorn, das sagt, alle sollen entscheiden, kann man in die Hand nehmen und sich mit dem Protestschild oder Demoschild seiner Wahl fotografieren.
In der Fülle der Angebote aus Kunst, Politik und Geschichte scheint zwar manchmal die Orientierung verloren zu gehen, aber vielleicht ist es auch die Qualität der Ausstellung. Eigene Wege finden und Entscheidungen treffen. Das ist schließlich der Kern der Demokratie.
Für alle heißt die Ausstellung in der Bundeskunsthalle Demokratie neu gestalten, zu sehen bis zum 13. Oktober, und Sabine Oelze berichtete. Die Feuilletons von morgen, Freitag, den 31. Mai, hat Lotta Wieden gelesen.
Fatale Wahl, fatale Tweets, überschreibt Thomas Thiel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung seinen Text, der die jüngsten Entscheidungen Geraldine Rauchs, Präsidentin der Technischen Universität Berlin, scharf kritisiert. Fatal, so Thiel, sei nicht nur das Liken von eindeutig antisemitischen Beiträgen auf der Plattform X, wo Rauch sich unter anderem für einen zum blutrünstigen Monster entstellten Benjamin Netanyahu mit Hakenkreuz auf der Brust begeisterte. Fatal sei eben auch die am vergangenen Montag erfolgte Wahl Ufa Jensens zum Antisemitismusbeauftragten der TU. Auf den ersten Blick habe diese Entscheidung nahegelegen, schreibt Thiel, denn das Zentrum für Antisemitismusforschung, als dessen stellvertretender Leiter Jensen fungiert, ist an der TU angesiedelt und die prominenteste Institution zur Erforschung des Antisemitismus hierzulande. Einschränkend müsse man jedoch hinzufügen, zur Erforschung des rechtsextremen Antisemitismus. Um den israelbezogenen Antisemitismus und den islamischen Antisemitismus mache das Zentrum für gewöhnlich einen weiten Bogen. Inzwischen hat Geraldine Rauch sich für ihr Verhalten auf Social Media entschuldigt, ihren Account auf X gelöscht und gelobt, das Gespräch mit jüdischen Menschen und Antisemitismusforschern zu suchen. Über den israelbezogenen Antisemitismus sei dabei von Ufa Jensen wenig Aufklärung zu erwarten, schreibt Thiel. Das eigentlich Traurige an der Geschichte aber sei, dass es erst ein Hakenkreuz braucht, damit öffentlich darüber diskutiert wird, wie hohl der politische Aktivismus der Präsidentin ist. Traurig auch der Anlass für einen Artikel Peter Laudenbachs in der Süddeutschen Zeitung. Wer wissen wolle, wie es in den 1990er Jahren im Osten des Landes zu den Baseballschlägerjahren kommen konnte, findet bedrückendes Anschauungsmaterial in dem Film »Stau, jetzt geht's los« des Dokumentarfilmers Thomas Heise, schreibt Laudenbach. Sein Text ist eine Verbeugung vor dem jetzt im Alter von 68 Jahren verstorbenen Filmemacher, dessen Werke, so Laudenbach, lauter Tiefenbohrungen der Wirklichkeit gewesen seien. Währenddessen beklagt die Taz die Schließung des wichtigsten Leipziger Techno-Clubs Institut für Zukunft, eine Institution, die, wie Mina Brucht schreibt, in den 10 Jahren ihrer Existenz einen Sound kultivierte, der die Leipziger Clublandschaft immens prägen sollte. Nun ist Ende des Jahres Schluss, aus finanziellen Gründen, aber auch aus politischen, etwa weil sich kein Weg habe finden lassen, wie mit den Boykottaufrufen umzugehen sei, die sowohl von pro-palästinensischen als auch pro-israelischen Akteuren kamen und zu Absagen zahlreicher Gigs geführt hätten. Die Schließung, so Brucht, reihe sich ein in eine Gesamtentwicklung der Stadt, die einstige Utopie jenes Leipzigs, in dem alles möglich und mit wenig Geld umsetzbar ist, sei der Aufwertung zu einer gehypten Metropole gewichen, in der Mietpreise steigen, Flächen verbaut werden und Freiräume verschwinden. Die Welt aber trauert nicht und klagt nicht an, sie freut sich auf Putin. Eine 2,5-stündige verfilmte Biografie über den russischen Präsidenten mit einem KI-generierten Kopf des Putin-Darstellers. Ein Werk des polnischen Regisseurs Patrick Weger, der der Welt im Interview genüsslich schildert, was sich der russische Geheimdienst alles ausgedacht habe, um möglichst fix eine Kopie des Films in die Hände zu bekommen. Offenbar wird er sich gedulden müssen. Im Herbst erst kommt Putin in die Kinos.
Das war die Kulturpresseschau von Lotta Wieden. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.